Hey, hör gut zu.
Ja, hallo und herzlich willkommen bei der heutigen Folge von Aller guten Tonis sind drei. Eine Sonderfolge, auf jeden Fall eine etwas andere Folge mit einem etwas anderen Ansatz. Aber bevor wir den erzählen, erstmal, wer ist denn heute dabei? Natürlich, wie immer, die Sarah.
Hallo.
Wie immer, der Moritz.
Ein altbekanntes Wup Wup.
Und wie immer, der Jepe.
Hallo, ich bin hier.
Und er zeigt auf sich und wir wissen, es kann nur Jepe sein. Ja, unsere ein etwas anderer Angang für heute. Wir haben überlegt, dass wir anstatt drei konkrete Tonis euch vorzustellen, die wir in der Regel ja unter einer thematischen Klammer gesammelt haben, dass wir heute mal nur mit einem Thema an den Start gehen und dann mal generell dass dieses Thema diskutieren. Da können Tonis bei vorkommen, aber auch andere Dinge. Und dieses Thema heißt tierische Begleiter. Damit meinen wir nicht die Hauptdarsteller, also in vielen Kindergeschichten, Hörspielen sind ja tierische Protagonisten unterwegs, sondern wir wollen uns heute mal kümmern um die Tiere innerhalb, die Tier bleiben können. Jepe, erzähl du doch mal bitte, wie das genau, du hast da, glaube ich, so eine These zu aufgestellt.
Ich habe eine knallharte These aufgestellt. Das ist jetzt gar nicht eine, nur dass sich vielleicht manchmal nicht so viel Mühe damit gegeben wird, wie es vielleicht könnte. Eigentlich habe ich ein Beispiel, das mir wirklich in der Kindheit, das weiß ich noch, das ist mir in der Kindheit wirklich schon aufgefallen. Mir ist nicht wahnsinnig viel in der Kindheit aufgefallen, aber das schon, dass bei den auch von mir geschätzten Helden der fünf Freunde, die ja, wir haben es mit Julian, Dick, Anne und George zu tun und wir haben ja Moritz.
Kannst du das bitte singen? Und Timmy der Hund, wir sind die besten Freunde.
Oh, das hat mir gerade noch gefehlt.
Das war total schön gesungen. Ich also habe nichts von der Melodie erkannt, die ich so kenne, aber ich fand das total auch schön.
Fünf Freunde, das sind wir.
Oh.
Julian, Anne und Bon, George und Timmy der Hund. So kenne ich das noch.
Ich kann nicht beurteilen, was ich besser fand.
Aber es sind auf jeden Fall zwei unterschiedliche Intros.
Ja,
das Sven's Intro kenne ich zum Beispiel gar nicht.
Deins auch
jetzt
nicht.
Fragt man sich jetzt nur tatsächlich, ob das jetzt an euren musikalischen Qualitäten lag oder ob es wirklich zwei verschiedene Intros gibt, weil beide kamen jetzt dem, was ich im Kopf habe, nicht mal nahe. Also
was hast du denn im Kopf? Sing du doch mal an, was bei dir im Kopf.
Wir sind die fünf Freunde, Julian, Dick, Anne und George und Timmy der Hund.
Okay, ich bin super froh, dass ich nur die Bücher gelesen habe.
Das war das Intro, was ich gesungen habe.
Aber Moritz, doch, wir meinen, glaube ich, das Gleiche und ich ahne, dass Sven eine andere Version
aus den späten 70ern und frühen 80ern. Und ihr habt wahrscheinlich die 90er-Version, ne?
Ja.
Nuller. Egal.
Ja, die gibt's auch schon lange. Jedenfalls, der eigentliche Punkt war ja dabei und Timmy der Hund. Und der, wenngleich er ja ein Protagonist ist, tatsächlich wirklich ein Held, der sich durch 130 Abenteuer zusammen mit seinen vier menschlichen Kumpels kämpft. Ich glaube, er die ganze Zeit mit einer Viertonfolge auskommen musste, was ich schon als Kind wirklich immer ein bisschen jämmerlich fand. Also ihr müsst mal darauf achten, es ist tatsächlich egal, ob bei Verfolgung morgens, abends, nach dem Aufstehen, es ist. Ich spiel's mal, weil es vielleicht doch noch nicht so gut klang, wie man gehofft hat. Ich spiel's noch mal an.
Plötzlich blieb Timmy laut bellend vor einem Felsen stehen, der mit mehreren Spitzen aus dem Boden ragte.
Kutter schon vor 10 Jahren gesunken ist.
Timmy, der mit ihr und Anne in einem Zimmer schlief, bellte laut und sprang immer wieder am Fenster hoch.
Wir haben was entdeckt.
Ja, auf dem Meeresboden.
Ihr könnt, glaube ich alle gerade leider herrlich nicht sehen, wie schön der Jepe mit dem Kopf mitwippt, wenn er das Bellen hört.
Ich bin wirklich so, ich habe so ein Déjà-vu auch an die Kindheit. Bei mir war das so Western-Filme mit den Querschlägern. Da ist auch immer genau der identische Querschläger, wenn die Schurken daneben schießen, dann muss ich, ja, sehr lustig.
Genau, da wollte ich einmal kurz den, weil mich das sehr eben an einen Filmschrei erinnert hat, und zwar den sogenannten Wilhelm-Schrei, der auch, ich habe es gerade, als du es vorgespielt hast, gegoogelt, und zwar ist er von 1951 und ein Schrei, der in über 400 Filmen verwendet wurde, und es ist immer der identische Schrei. Der ist zum Beispiel bei Toy Story, Die Herr der Ringe, die zwei Türme, Star Wars und Indiana Jones und der Tempel des Todes. Und das haben sich irgendwann Sounddesigner als Gag sozusagen, als Gag im Gag überlegt, dass sie einfach immer den identischen Schrei verwenden und dann sozusagen auf die anderen Filme referenzieren. Vielleicht ist es ja hier auch so. Vielleicht gibt es ja diesen einen perfekten Hundebeller.
Wow.
Ja, okay. Vielleicht ist das tatsächlich diese, es muss ja eine sehr begrenzte kleine Community sein, diese Sounddesigner. Wird es ja auf der Welt gar nicht ganz viele geben. Vielleicht bin ich jetzt gerade so eine Art Geheimloge auf die Spur gekommen. Vielleicht ist das irgendwie der geheime Code. Vielleicht öffnet der auch irgendwie Saves, wenn man irgendwas hintereinander das ein paar Mal abspielt oder so. Vielleicht
was die Zuhörer jetzt nicht sehen können, ist, dass hinter Jeppe im Bild gerade so zwei Hunde mit so kleinen Masken auftauchen, einen Sack über den Kopf nehmen. Und ich glaube, er ist was ganz Großes auf der Spur.
Und der eine Hund hält ein Handy mit einem Telegram-Kanal dem anderen Hund entgegen.
Die Frage ist ja, hat das wirklich auch ein Hund eingebellt, ne? Also ist ja, es wirklich
eingebellt.
Ein Hund? Ja, ist es so? Hast du das? Ja, okay. Weil das habe ich gerade überlegt.
Nein. Ich wollte die Frage unterstützen.
Ach so.
Ich würde vermuten, ja. Und das wäre jetzt erstmal auch meine naheliegende Erklärung dafür, jenseits von Geheimlogen und sonst wie, dass man tatsächlich irgendwie erstmal mit so einem Aufnahmegerät hinter so einer Töle hergerannt ist und dann auch sagte, na okay, jetzt haben wir es im Kasten, Hund ist Hund, und dann steht das erstmal, und vielleicht wusste man ja auch gar nicht, naja gut, dass das jetzt so viele Abenteuer werden und ob man da nochmal ein Update macht und okay, dem Fifi geht's gar nicht mehr gut. Und
der arme Nachbarshund, der muss er herhalten, und der hat einfach nicht mehr gebellt. Und deswegen hat dieser Sounddesigner auch nie wieder eine neue Bellfolge.
Oder der wurde zu teuer. Vielleicht war das auch so erfolgreich, dass der zu teuer wurde. Und der Hund hat gesagt, Freunde, Money.
Erstmal Kohle auf den Tisch, sonst bell ich hier gar nichts mehr. Und dann haben sie gesagt, pass auf, Strubi, wir brauchen dich nicht. Wir haben genügend Aufnahmen.
Ja. Wir nehmen einfach immer wieder dieselbe.
Ja, das ist Showbusiness.
Aber es stimmt ja, es ist ja schon die Frage, erste Frage an euch, ist das tatsächlich, es kann ja auch so eine Art Priming sein. Ich bilde mir ein, dass ich seit meiner Kindheit wach liege und denke, immer wenn ich fünf Freunde höre, Alter, jetzt kommt gleich wieder der Hund. Aber wenn man da nicht so drauf irgendwie also euch ist das gar nicht aufgefallen, ihr seid nicht geprimed, also es ist einfach nur in meinem Kopf.
Aber ich habe gerade wieder an einen anderen tierischen Begleiter gedacht, und zwar an Blackie. Wer ist Blackie? Na, der Papagei von den drei Fragezeichen, den sie aus der ersten Folge der Superpapagei bei sich in der Zentrale halten. Und der macht auch immer einen Sound, und der ist immer viel lauter als alles andere. Und es ist wirklich, also meine Kinder sind noch zu jung für drei Fragezeichen. Das heißt, wenn wir Auto fahren und die Kinder schlafen, dann ist es so die magischen anderthalb Stunden, wo meine Frau und ich mal wieder eine drei Fragezeichen Folge hören können. Und immer wenn dieser Dreckspapagei um die Ecke kommt, macht, muss ich immer ganz schnell den Regler runterdrehen, weil ich immer Angst habe, dass die Kinder davon aufwachen. Und der hat, glaube ich, der hat auch das, der kreischt immer gleich, der kann nix.
Vielleicht ist das so das Merkmal von Tieren, weil ich meine, man kann sie nicht sehen. Das heißt, irgendwie musst du sie ja charakterisieren und wiedererkennen. Vielleicht ist es halt einfach für den Wiedererkennungswert so, diese Bellabfolge ist, das ist immer dann, wie heißt er, Timmy? Ist immer Timmy, und dein schönes Gekrächze, Moritz, ist dann halt immer Blackie. Vielleicht hat man sich irgendwie daran orientiert. Ach so,
Signature.
Und,
Signature.
Also die sind in der VG WOW organisiert.
Ja, man weiß es ja nicht. Also es ist ja Tatsache, dass es wenig tierische Begleiter gibt, die eben nicht nochmal so vermenschlicht werden, weil es scheinbar ja auch wirklich schwer ist, ne? Weil man, ich weiß nicht, aus nicht so einem großen Fundus schöpfen kann von verschiedenen Bellern oder Krächzen oder sonstigen. Und wenn man es dann macht, dann will man dann vielleicht, also es soll ja eigentlich an der Stelle nur unterstreichen, dass da jetzt jenes Tier gerade zugegen ist, würde ich sagen. Und vielleicht ist es dann einfach so, dann hat dieses eine Tier halt diese Abfolge von Krächzen, Bellen, Miauen, was auch immer. Und das ja
Da sind sie jetzt schon sehr explizit auch im Umfeld von einem Hörspiel, ne? Weil die Charaktere, also die Charaktere Timmy oder Blackie, die spielen ja in den Geschichten schon durchaus eine Rolle. Ne? Der schlaue Hund Timmy, der hilft das ein oder andere Mal auch aus der Bredouille. Und bei Blackie, muss ich sagen, habe ich es jetzt gerade gar nicht so am Start. Ist das aus eurer Sicht dann eher wirklich ein Vehikel in der Hörspielproduktion, dass sie jetzt genau diese Signature-Abfolge nehmen? Oder hat das auch nochmal einen Einfluss auf die Story selber? Eher nicht, ne?
Und dir fehlt das Visuelle, ne? Das ist ja, also glaube ich. Ich glaube, wenn du, also in Büchern kannst du es sehr ausschweifend beschreiben, in Filmen, dann macht der Timmy noch mit dem Kopf mal so hier lang, Freunde. Und dann ist ganz klar, was auf die Handlung folgt und im Hörspiel fehlt dir.
Ich glaube auch, dass das eben die Hörspielproblematik ist. Weil ich jetzt auch gerade, ich habe es auch natürlich in Vorbereitung auf die Folge nochmal Revue passieren lassen, wo der tierische Begleiter wirklich nur ein Begleiter ist und bin da auch gar nicht auf so viel gekommen, weil ich weiß nicht, also Sven, du hast ja auch einen Hund und also ich glaube, du kannst mit so einem durchgeknallten Starlet schlecht arbeiten, die ist unberechenbar, aber so ein Hund ist auch manchmal relativ unberechenbar und wenn du aus dem irgendwie was rauskitzeln möchtest, dann klappt das manchmal, aber manchmal sagt der Hund auch, nee. Ja.
Bei einer Katze, ja, habe ich mich gerade gefragt,
gibt es irgendwo Katzen als tierische Begleiter?
Ja, bestimmt auch. Wo du das gerade sagtest, man muss es ja irgendwie hören. Also ich habe auch noch mal untersucht, wir haben ja den schönen Toni die Fuchsbande, so eine kleine Detektiv-Kombo von drei kleinen Kindern, die auf dem Bauernhof so kleine Rätsel lösen müssen. Und die haben eine Freundin und das ist eine Füchsin. Und da habe ich mich tatsächlich, also da wird dieses Problem, glaube ich, nochmal frappieren. Also wie mache ich das denn jetzt im Hörspiel? Die ist eine Begleiterin jetzt in unserer Definition, ist dabei, ist auch sehr schlau, gibt denen mal Hinweise. Wie taucht denn eine Füchsin auf?
Warte, Jeppe. Ich möchte einmal, kann jemand mal, bevor du es abspielst, einen Fuchs nachmachen? Ich würde nämlich gerne abgleichen, wie eure Darstellung einer Füchsin mit der in Anführungsstrichen Realität oder der Umsetzung im Hörspiel übereinkommt.
Also ich weiß, dass das Füchse ganz komisch machen. Die machen so eine Art Quieksbellen oder sowas. Ich kann das jetzt das ist mein Fuchs.
Ja, das stimmt. Das hat so wow. Ich glaube auch so ein bisschen so ein hyäniges.
Wow. Ja, jetzt bin ich tatsächlich gespannt.
Ich bin ja heute ausgestattet. Ich kann euch mal vorspielen, wie tatsächlich ein echter Fuchs vermeintlich macht. Aber ich spiele euch jetzt erstmal, damit wir alle dabei sind, erstmal die Füchsin aus dem Hörspiel vor.
Das ist übrigens Fritzi, die junge Füchsin.
Fritzi, da bist du ja.
Also, Entschuldigung, war das nicht ein Quiekbellen?
Wie ein Delfin.
Ich glaube, das ist mit Quiekbällen gut beschrieben. Allerdings hatte ich dann ganz kurz, ich spiel's mal hinterher, hatte ich dann nochmal so Fuchsgeräusche, die tatsächlich so mit irgendwelchen Jäger-Live-Kamera-Dings aufgenommen wurden und fand das doch erstmal erstaunlich abweichend.
Könnte auch der Witch Project sein, oder?
Der Mann, der um eine Fuchsdame wirbt. Und gleich kommt auch noch mal die Antwort.
Es hört sich an wie unter Wasser.
Ja gut, das war jetzt...
ich dachte eben schon direkt an
Delfin. Ein bisschen dem Rauschen geschuldet, aber... Also das ist jetzt schon scary. Das sind allerdings Brumpflaute. Und... Die tatsächlich, Moritz hat recht, diese normalen Spiellaute, wenn die irgendwie unterwegs sind, das ist dieses Gemecker, Kicher, leichtes, so als würde man bellen, irgendwie doch noch durch einen Soundfilter jagen. So. Also die haben es, glaube ich, schon gut getroffen.
Ich bin immer noch total verstört von diesen Geräuschen.
Aber gut, wann trifft man mal so einen Fuchs?
Du, kommt drauf an, wo du wohnst. Ich habe ja mal in Berlin gewohnt und da zwischen, weiß nicht, montags und freitags auf der Torstraße kann schon mal passieren, dass dir, wenn du vom Feiern zurückkommst, dir ein Fuchs entgegenkommt.
Ich dachte, das wären so Waschbären auch in der Großstadt. Alles.
Die sind auch an den Wochenenden unterwegs, weil ich gelernt habe, die Füchse immer nur werktags.
Bis die Wolken wieder lila sind. Naja, aber das kannst du ja, also gefühlt ja auch schlecht irgendwie diese Brumpfgeräusche unter ein Hörspiel legen. Also da haben wir eigentlich schon fast unsere Antwort, warum das so schwierig ist, weil die Geräusche auch nicht besonders eingängig sind und melodisch.
Ja, das stimmt, oder? Zumal jetzt irgendwie so eine brünftige, notgeile Füchsin will ja jetzt auch, also die täte ja der Sache auch gar nicht gut. Aber das ist eine Herausforderung, ne? Schon alleine, weil man ja auch mit der Erwartung der Leute spielen muss. Ich habe zum Beispiel gedacht, die machen Quatsch, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich habe gedacht, okay, die haben jetzt einen Fuchs genommen, haben den so ein bisschen, Quatsch, die haben einen Hund genommen, den ein bisschen an der Schnauze
justiert,
gefasst, damit es ein bisschen anders
ich hoffe nicht.
Ach, das klingt und fertig ist die Füchsin. So leicht haben sie sich gemacht, aber offenbar nicht. Das ist gut recherchiert. Das kommt einem echten Fuchs wohl nah, was die da gemacht haben. Klingt halt so.
Ja, das ist wahrscheinlich genauso wie Grafikdesigner oder sie. Animationsdesigner sich ja irgendwie Wochen und Jahre lang irgendwie mit der Bewegung und dem Aussehen von bestimmten Tieren beschäftigen, bevor sie die dann zeichnen, denke ich, dass sich Sounddesigner ja dann auch wirklich nochmal intensiv damit auseinandersetzen, wie die Tiere klingen und wie man ohne einen Hund ins Tonstudio zu schleifen und ihm die Schnauze zuzuhalten oder zuzudrücken, dann doch irgendwie ein ähnliches Geräusch dann irgendwie hervorrufen.
Bei gutem Motion Design fällt mir sofort ein, die Anemonen-Szene von Findet Nemo am Anfang, ne, da wo Nemo und sein Vater Marvin zu Hause sind. Und das ist auch einer, der ist zwar nicht kein originärer tierischer Begleiter, aber das war mir so da habe ich sofort dran gedacht, an die Möwen bei Nemo, ne? Weil wie machen die Möwen bei Findet Nemo? Meins. Meins.
Meins, meins.
Meins. Die ganze Zeit in verschiedensten Szenen sagen die halt immer nur meins. Also das ist schon, glaube ich, auch so von der Lautmalerei her schon sehr ähnlich, wie eine Möwe wirklich schreit. Aber eben in dem Fall sind sie dann doch auch ein kleines bisschen vermenschlicht und wollen halt alles haben.
Sehr cool.
Das gefällt mir immer sehr, sehr gut.
Oder der Sounddesigner hatte einfach Kinder zwischen 2 und 4 und hat sie sich einfach mal angeguckt, die zu Hause rumlaufen und sagt, meins, meins, meins.
Ja, aber was mir da echt auch immer wieder aufgefallen ist, dass es ja ganz viele Filme und Hörspiele und Bücher gibt, wo es bestimmte Tiere, die hervorgerufen, also die Protagonisten sind, sprechen und vermenschlicht werden. Und viele andere, die so im Dunstfeld also der Protagonisten spielen, dann aber ganz stinknormale Tiere sind, die nicht sprechen. Also ich weiß jetzt, ja, Disney, ich mal wieder, aber bei König der Löwen ist es ja so, die Löwen sprechen, die Hyänen sprechen, der Rafiki spricht, aber diese ganzen anderen Tiere, die jetzt keine tragende Rolle spielen oder nur in der Masse irgendwie eine Rolle spielen, die sind dann einfach wieder hundsnormale, der Elefant, der dann irgendwie Toureur, ne? Und die sind dann nur mit Geräuschen irgendwie dabei.
Ich find's viel bezeichnender, du kennst doch Goofy, ja?
Ja, Moritz.
Und
ist mir
oder
durchaus
warte,
bekannt.
Jetzt bin ich wirklich auf dünnem Eis, weil du Disney Ultra bist. Hat Goofy oder hat Mickey Pluto? Ist Pluto der Hund von Mickey?
Ich glaube, der lebt bei Mickey, aber ich glaube, der gehört niemanden so richtig, oder? Ist der nicht ein eigener Charakter? Aber ja, du hast...
Weil Goofy ist ja auch offensichtlich ein Hund und der hat halt einen Hund.
Ah.
Goofy ist ein Hund? Ich glaube nicht, dass Goofy ein Hund ist.
Ich glaube schon.
Was ist Goofy denn dann?
Ja, wäre es weniger seltsam, wenn eine überlebensgroße Maus namens Mickey einen Hund hat?
Ich weiß es nicht. Ich glaube, das ist in keiner Konstellation besonders.
Weil das fand ich immer so cool, was heißt so cool bei Disney, aber bei Disney immer so irgendwie schön mitgespielt, dass es gibt auch irgendeine Donald Duck Episode, wo sie, glaube ich, Thanksgiving feiern und da halt so ein Puter auf dem Tisch steht und die halt den Puter zubereiten und sie ja nun offensichtlich Enten sind und das fand ich irgendwie so diesen Spiel mit Figur und Wirklichkeit fand ich da bei Disney immer ganz, ganz lustig, weil es halt eben auch, also Kinder würden das nie mitbekommen, aber wenn man es als Erwachsener sieht, denkt man so, ah, ich weiß, was ihr da gemacht habt, ihr Animateure. Das ist lustig.
Ich weiß nicht, ob das damit zu tun hat. Ich habe so ein Bild von, ich war kein großer Donald Duck-Leser, aber ich habe eins aus den Comics vor Augen, dass immer, wenn irgendwie so die mondäne Einkaufszone gezeigt wurde oder so Leute, die es zu was gebracht hatten, diese tierischen Entenhausener, wenn die dann, was die an der Leine geführt haben, war dann öfter mal ein Krokodil so als Zeichen von exotischem Haustier, was dann irgendwie, da hat eine Gans irgendwie einen feinen Pelz an und hat ein Krokodil an der Leine. Also es ist, du hast recht, das, ich hatte noch nie drüber nachgedacht. Wahrscheinlich kommt es aus dieser latenten Schwierigkeit, dass ja schon die Hauptcharaktere auch irgendwie Tiere sind, vielleicht da dann irgendwelche Abstufungen hinzukriegen, keine Ahnung.
Übrigens muss ich kurz mal was vorlesen. Welches Tier ist Goofy? Er ist kein Hund, sagt sein Sprecher Bill Farmer. Ist Goofy ein Hund, eine Kuh oder gar nichts von beiden? Und so weiter und so fort. Pluto ist ein Hund, Goofy nicht. Goofy gehört zu den ersten Disney-Figuren. Zu Beginn hieß er Dippy Dog, auf Deutsch verdrehter Hund. Erst 1939 wurde sein Name umgetauft. So könnte man meinen, dass Goofy tatsächlich ein Hund ist. Goofy hat allerdings wenig Charaktereigenschaften eines Hundes.
Der hieß Dippy Dog.
Also ist es auf jeden Fall, es ist eine Kuh oder kein, aber es ist kein Hund.
Ich habe zeitgleich tatsächlich rausgesucht, wem Pluto gehört und herausgefunden, dass nachdem er erstmal Minnie Maus gehörte, dann irgendwann Mickey Maus sein Besitzer war. Aber er ist neben Goofy Mickeys bester Freund. Also da schließt sich der Kreis. Also damit okay. Wir jetzt hier kein Halbwissen weitergeben, jetzt haben wir hier die
richtigen Fragen aufgedeckt. Ich finde es so süß, dass ich hier einfach mal Halbwissen in die Runde geworfen habt und ihr beide sofort sagen,
Also direkt panisch, dass alle hier...
Ja, danke fürs Fact-Checken. Dann müssen das die Zuhörer nicht machen.
Aber wie schnell jetzt die Antwort auf Halbwissen ist, dass man mal nebenher, während das Gespräch läuft, mal eben Wikipedia aufmacht, dann hat man natürlich fundierte Gegenargumente. Ja, aber sehr spannend. Darüber habe ich tatsächlich noch nicht nachgedacht.
Ich habe eine Frage. Und zwar, wir haben jetzt festgestellt, Krokodil ist anscheinend nur ein Haustier für sehr mondäne Entenhausener. Was würdet ihr denn sagen, ist denn tatsächlich im realen Leben das perfekte Haustier? Hattet ihr welche? Habt ihr welche? Bei Sven wissen wir es. Da gibt es unseren Head of Atmosphere Cosmo. Aber ist es denn auch das perfekte Haustier, Sven? Oh, lange Pause.
Da fällt mir spontan nur eines ein. Und zwar Harry Potters Hedwig. Also eine Schneeeule, die hin und wieder mal schuhu macht und Briefe bringt und einen dann aber auch sogar das Leben rettet, wenn es sein muss, ist für mich. Also ich glaube, ich kenne kein cooleres Haustier als Hedwig.
Okay, ja, das kann ich gut nachvollziehen. Moritz, kannst du da noch einen draufsetzen?
Nee, ich bin irgendwie, was Haustiere angeht, wir hatten früher einen Hund, der hieß lustigerweise Max das war auf jeden Fall ein sehr cooles Haustier und ich habe auch eine sehr traurige persönliche Haustiergeschichte, weil wir hatten mal Fische und wir haben die Fische nach Aussehen ausgesucht. Und der Fischverkäufer hat meinen Eltern beim Kauf nicht erzählt, dass das Fische sind, die sich nicht vertragen. Deswegen hat der Fisch von meiner Schwester meinen Fisch regelmäßig, also ich würde sagen so alle 2 bis 3 Tage, einfach totgebissen. Und ich war 6.
2 bis 3 Mal
ja,
totgebissen.
Ja, ich war 6 oder 7.
Ich will nicht respektlos
und,
sein.
Nein. Passiert das 7.
Nicht nur einmal?
Ja, genau. Er hat den Fisch totgebissen. Und dann bin ich morgens zum Frühstück gekommen. Und dann habe ich gesagt, mein Fisch schwimmt da oben. Und dann mein Vater gesagt, der schläft nur. Und als ich dann aus der Schule nach Hause gekommen bin, war der Fisch wieder putzmunter. Und das hat mein Vater, glaube ich, 3 Mal mitgemacht. Und dann war ich, glaube ich, mit 6 oder 7 das erste Mal mit dem Tod konfrontiert, weil ich meinte, na, der Fisch schläft wohl wieder. Und dann habe ich alle geguckt und meinte, nein, Moritz, der ist tot.
Aber wir hatten auch Fische und weißt du, was immer das Schlimmste war? Die wurden bei uns dann, oh Gott, ich hoffe, das ist tierschutzrechtlich in Ordnung. Meine Eltern werden jetzt nicht im Nachhinein belangt, sonst müssen wir das rausschneiden. Aber bei uns wurden die immer das Klo runtergespült und das war schon, also für mich als Haustier schon so ein Bezug und das war wirklich nicht besonders respektvoll.
Das habe ich ja nie mitbekommen. Der hat ja immer geschlafen, der Fisch. Und als er aus der Schule nach Hause kam, dann war wieder putzmunter.
Aber der letzte auch?
Da werden die doch freigelassen. Das ist doch eigentlich das, also in den Ozean ist, also ins Klo schütten ist doch, also das ist
in
doch
den Ozean.
Die schönste Metapher von...
Ja, das stimmt. Das haben wir in mehreren Filmen gesehen. Das ist von meinem Klo in der Stadt direkt in den Ozean.
Das ist wirklich eine, ich bin total bei Jeppe, das ist eine der schönsten Metapher, die ich kenne. Wenn etwas, das Klo heruntergespült wird, ist so wunderschön, poetisch. Poetisch ist das.
Stark.
Oh Gott, Jeppe, bitte sag mir, dass du ein besseres, tollstes Haustier hast als Moritz. Ich bin total, oh Gott.
Ja, wir hatten tatsächlich diese Erfahrung und mit diesem, dass die, also wir haben das, den letzten Urzeitkrebs, so möchte ich ihn mal nennen, der kurz davor war, einen Namen zu kriegen. Wir haben tatsächlich diese aktivierbaren Urzeitkrebse, das gibt's immer noch. Man kennt die aus den Yps-Heften. Ich weiß nicht, ob man die noch aktiviert kriegt, aber die gibt's auch jetzt in moderneren Verpackungen. Wir haben das mit unseren Kindern auch gemacht. Dann vermehren die sich großartig, werden also so, es ist gibt so eine richtige Kurvenpopulation. Es werden sprunghaft mehr und dann werden sie irgendwann sprunghaft auch weniger. Und dann hatte sich das reduziert auf allerdings 3 tapfere Exemplare und dann waren es irgendwann nur noch einer. Und dem, da waren wir tatsächlich auch, den wollte man irgendwie, das war kurz davor, dass er einen Namen kriegt und den wollten wir dann tatsächlich auch irgendwie entlassen. Es war aber auch nicht so einfach, weil die, glaube ich, auch eigentlich nur Salzwasser vertragen und so. Dann, das heißt, und da jetzt so, da kamen wir jetzt auch nicht gerade irgendwie hin und dann haben wir sie, glaube ich, ihn dann nochmal in den Ozean entlassen, weil es dem wirklich auch nicht mehr gut ging. Man musste da immer so, also es war schon nicht mehr schön. Das war dann.
Ich dachte, die Urzeitkrebse sei ein großer Practical Joke für Kinder. Das funktioniert wirklich?
Ja. Also bei uns nicht, aber ich hab von Fällen gehört, wo es funktioniert. Wir haben das, glaube ich, 4-mal versucht. An alle Tanten und Onkeln, wer versucht? Uns jemals wieder so einen Urzeitkrebs schenkt, danke, nein. Wir können das nicht, aber es soll funktionieren.
Also versucht, also das, ja, ist das schwierig? Haben wir einen grünen Daumen für sowas? Hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Also das war so
einen krebsigen Daumen.
Es war so ein bisschen wie so eine 5-Minuten-Terrine zusammenschütten und dann auf einmal plups das Leben erscheint, so viel
okay, ich weiß nicht, wir hatten so eins mit so 2 verschiedenen Becken und dann mussten die erstmal in das eine Becken und wenn die dann so herangezogen waren, dann durfte man die in das größere Becken. Also wir haben schon die Profi-Extended-Version gehabt von diesen Urzeitkrebsen und das wirklich ungelogen, ich glaube 3 oder 4 Mal und meine Kinder sind dann immer voller Begeisterung und dann so, ja, diesmal, ich habe ein gutes Gefühl, wir schaffen das und dann
Ich will aber noch ein bisschen schönere Geschichte von Haustieren erzählen, weil natürlich das nicht jetzt meine eigentliche Haustiererfahrung ist, sondern wir hatten mal zu Hause einen Hund und dann auch mal eine Katze und dann habe ich bei meiner Schwiegerelternseite eigentlich das Beste aus beiden Welten erlebt. Die haben auf ihrem Bauernhof, die hatten
ein Catdog.
Die hatten Katzen, die sich für einen Hund gehalten haben. Die sind denen tatsächlich irgendwann mal, also die waren, weiß nicht, müssen irgendwie die Armen als Babykatzen im Wald ausgesetzt sein. Und Cindy, die Hündin seinerzeit, auch bizarrerweise eigentlich aussehend wie ein Wildschwein, aber ein herzensguter Hund, hat tatsächlich hat im Wald diese Katzen gefunden, die sind ihr nachgelaufen, die durften auf dem Hof leben und so weiter und haben diese Cindy als ihre Mutter akzeptiert. Und die Katzen haben auch zeitlebens irgendwie so Hundefutter aus dieses große Breckis irgendwie so in den Napf geköttelt bekommen und haben das irgendwie weggefuttert und so. Also das war wirklich so, die haben gedacht, okay, wir haben ein bisschen feineres Fell, aber eigentlich sind wir Hunde. Und man hatte irgendwie so, die waren so unkompliziert wie Katzen, aber gleichzeitig waren die auch so kuschelig drauf wie Hunde. Also es war eigentlich irgendwie perfekt. Also außer, dass leider da auf dem Bauernhof man jetzt so zu Katzen nochmal, die stehen in der Hierarchie ein bisschen weiter unten, nicht so ein Streichelverhältnis hatte, aber dafür war ich ja da. Ich war dann der Katzenstreichler. Ich bin dann immer hingekommen und habe die kleinen, dann kamen die an, wie so, also wirklich fast so schwanzwedelnd, sehr putzige Katzen.
Das erinnert mich an die Geschichte eines kleinen Schweinchens, das sie auch für einen Hund hielt.
Oh, Babe.
Ja, klar. Ja.
Hat sich das für einen Hund gehalten?
Das war die ganze Prämisse dieses Films.
Der Jeppe hat jetzt erst verstanden. Darum
ja, natürlich. Ich habe diesen Film 5-mal gesehen und nie kapiert. Nein, das war mir jetzt, so genau hatte ich den jetzt nicht drauf. Ich nehme an, ich wäre dahinter gestiegen, ja.
Ja, mein Lieblingshaustier oder das, wofür ich mich ja hier schon seit Jahren einsetze. Also natürlich, meine Kinder wollen ganz klassisch einen Hund unbedingt. Und das kommt jetzt hier aktuell noch nicht in die Tüte. Aber ich setze mich die ganze Zeit für Mäuse ein. Ich finde, die sind total unterrepräsentiert. Und eigentlich sind es total die coolen Tiere. Die sind tagaktiv. Weil wir hatten hier auch das Thema Hamster schon mal, welche nachtaktiv sind, auf gar keinen Fall. Die fressen so gut wie alles, die sind super gesellig, die sind auch relativ schnell zahm und wie wir aus super vielen Hörspielen und Filmen wissen, sind die mega hilfsbereit, Bernhard und Bianca.
Die können richtig geil kochen.
Das sind Ratten.
Ach, das stimmt. Aber der heißt ja nicht Mäusetui.
Nein, der heißt Ratatui, genau. Aber die sind auch total schlau, wie die Maus von Grüffele, und die machen wunderschöne Kleider, wie bei Cinderella. Ja, und deswegen die Maus
die
ist eigentlich.
Die Kleider bei
Moritz. Jeppe, Entschuldigung, ich bin schon so drin in Moritz direkt schon so anzufahren. Es ist aber der Jeppe.
Alle in einen Sack. Ja. Okay, da muss ich wohl einiges nacharbeiten. Cinderella muss ich dann auch noch, also da die alten Mäuse machen der dann die Kleider schön.
Ja, also es gibt ja Karl und Jacques. Die Mäuseriche, die so die Freunde von Cinderella sind, aber als es dann Cinderella ganz schlecht ging und sie hier die Hausarbeit verrichten muss, hat sie ja gar nicht genug Zeit, um ihr Kleid umzunähen, und das machen die Mäuse zusammen mit den Vögeln, die übrigens in der Konstellation auch wieder, ich glaube, die Vögel sprechen nicht und zwitschern nur, und die Mäuse können aber alle sprechen, also quieken, aber sprechen, also ja. Die sind synchronisiert. Ja, und deswegen, die Maus ist das ultimative Haustier. Nicht zuletzt wegen der Kleider.
Was kostet denn so eine Maus eigentlich?
Boah, das ist auch nicht so teuer. Ich glaube, das siehst du, das kommt auf meine Liste noch mit oben drauf. Das kann doch auch nicht so teuer sein.
8, 9 Mäuse noch, ne? Da,
wenn man ein paar Geschenke braucht.
Ich glaube, die sind auch dankbar für eine Zucht, glaube ich, oder? Das ist auch so, ich meine, okay, wer das mit Urzeitkrebsen nicht schafft, aber ich glaube... Eine kleine
Aber ich glaube, Mäuse soll man auch nur, soll man, glaube ich, nur gleichgeschlechtlich halten. Zwar immer mit so 2, 3 Stück, aber ich glaube eher gleichgeschlechtlich. Ich werde mich damit nochmal auseinandersetzen. Aber ja, wie ich schon sagte, ne, die Mäuse sind so ein bisschen unterrepräsentiert, was so die Haustiere angeht oder die Begeisterung von Kindern und Familienmitgliedern. Und deswegen habe ich hier jetzt noch nicht so viel Anklang gefunden, was unsere Mäuse als Haustier angeht. Ich war mal kurz bei Frettchen. Da habe ich mir mal kurz ein paar Sachen über Frettchen durchgelesen. Da war das auch schon wieder vorbei. Und die sind wohl doch nicht ganz so gemütliche Zeitgenossen.
Darf ich euch denn noch mal was anspielen, was vielleicht doch noch mal, um euch noch mal in eine andere Richtung zu lenken? Weil da ist das jetzt auch so vom Hörspiel. Da funktioniert es, glaube ich, noch mal ein bisschen anders. Ich spiele es mal an. Ich denke, es ist bekannt.
Hufe klappern, Pferde traben, springen übern Wassergraben, über Stock und über Stein. Wer kann das wohl sein? Das sind Bibi und Tina, auf Amadeus und Sabrina. Sie jagen im Wind, sie reiten geschwind.
Wer ist das?
Das weiß ich natürlich.
Keine Ahnung.
Nein, aber es ist wirklich sehr komisch. Meine Tochter hat bis jetzt wirklich noch nie, also wir haben nicht wir haben keinen Bibi und Tina Toni, wir haben nichts dergleichen, aber sie hat im Kindergarten von anderen Kindern dieses Lied beigebracht bekommen und sitzt teilweise zu Hause oder im Auto oder sowas und fängt an zu singen mit das sind Bibi und Tina auf Amadeus und Sabrina. Es ist sehr, sehr komisch.
Habt ihr denn ein Stockpferd wenigstens? Wenn die armen Kinder schon nichts haben.
Nein, wir haben nichts. Wir fahren manchmal raus aufs Land und dann zeigen wir aus dem Autodach. Wow.
Oh wow, ja, der Sven zeigt gerade ein T-Shirt.
Also der ist eben kommentarlos aufgesprungen, muss man vor allen Dingen mal sagen, was kurz Irritation ausgelöst hat. Aber es hat sich gelohnt.
Auf dem T-Shirt steht Ringo John Paul.
Ne, steht Bibi und Tina, Amadeus und Sabrina.
Amadeus und Sabrina.
Punkt.
Ist das toll. Der Grund, warum ich das nochmal eingebracht habe, wir hatten ja jetzt schon irgendwie Hunde, die vermeintlich vors Mikro gezerrt wurden oder dass das mit Spezialeffekten versucht wurde. Bei diesen Bibi und Tina und den Pferden funktioniert das ein bisschen anders. Und das ist mir tatsächlich schon aufgefallen, als ich die Jobbeschreibung, Charakterisierung von Kathleen Gorlitch, das ist die Florentine von Eulenburg, und sie spricht die weiblichen Tiere. Und dazu gibt es Michael Pan, der spricht den Eusebius von Eulenburg, und die männlichen Tiere. Nebenbei übrigens auch noch synchronisierter Brent Spiner, den Data. Aber darauf will ich ja nicht hinaus, sondern also tatsächlich die müssen die Tiergeräusche nachmachen. Und ich wollte euch noch mal eine Sache vorspielen, weil ich das wirklich, das muss man eigentlich als YouTube-Video angucken. Ihr kennt das, es gibt diese Live-Hörspiele und da werden natürlich, das ist ja eh schon cool, nur tatsächlich in diesem Fall müssen die jetzt auch noch hinkriegen, diese Pferde tatsächlich selber zu machen. Also viel cooler ist
das. Die benutzen Kokosnüsse?
Es hat auch mit Kokosnüssen zu tun, aber es gibt auch sehr viele, weil diese Pferde auch da einen echten Charakter ja annehmen und ne, Sabrina, Amadeus und Sabrina, die interagieren ja auch und ich spiele es nur mal an, ich rate jedem, sich das Video anzugucken, weil man sieht wirklich fünf erwachsene Leute, einer ist so ein, oder sechs oder sieben, die live auf der Bühne stehen, einer macht die Spezialgeräusche, hat eine riesige Kiste davon und die anderen wiehern sich einen ab.
Völlig zu Recht Applaus. Das muss man auch erstmal können.
Also es ist doch ein toller Job.
Ich glaube, wenn man das sieht, ist es wahrscheinlich noch besser, oder? Also wenn man wirklich die Leute sieht, die dabei ja, solche Geräusche machen.
Weil die
auch
alle so in so einen Rhythmus übergehen. Die reiten halt mit und dann schnuffen die und schlaufen die. Also es ist, die machen das mit dem ganzen Körper. Das ist wirklich, das ist Hörspiel at its best. Das macht einfach Spaß.
Den Link packen wir auf jeden Fall in die Shownotes rein, würde ich sagen. Das, wenn sich das einer ansehen will. Und ich würde auch mal, auch wenn das jetzt vielleicht ein bisschen abrupt kommt, fast sagen, unsere heutige tierische Begleitersendung neigt sich dem Ende zu, was nicht daran liegt, nicht zuletzt daran liegt, dass der Moritz auf sein Abendessen wartet. Und das möchten wir ihm jetzt nicht länger vorenthalten.
Ja, er sieht schon ganz ausgemergelt aus, als würde er jeden Moment vom Stuhl fallen, wenn er nicht sofort, was gibt's Moritz, was gibt es Leckeres, wofür verlässt du uns jetzt?
Nein, Moritz verlässt uns noch nicht. Es gibt, Sven, hast du nicht noch einen kleinen Rausschmeißer, der vielleicht ja sogar mit unserem Moritz zu tun hat?
Aber selbstverständlich. Natürlich habe ich das noch. Und zwar aus dem Kikaninchen ein Pinguin. Und wie macht der?
Dort lebt ein kleiner Pinguin.
Oh, es ist der Moritz.
Wir als Pinguin-Ultras begrüßen uns morgens so.
Daher hast du es. Wahnsinn. So klingt ein Pinguin und der Moritz.
Die Verwandtschaft war fast unverkennbar. Jetzt haben wir sie endlich zusammengeführt. Eine Familienzusammenführung am Ende der Folge.
Alle haben Tränen in den Augen.
Das nicht ein guter Abschluss ist.
Ich würde auch sagen. Und wenn ich mir das alles mal nochmal durch den Kopf gehen lasse, fast schon entschuldigen bei Timmy und seinen Machern. Ich glaube, die These, dass sich im Hörspiel keine Gedanken um Nebendarsteller tierischer Art gemacht werden, lässt sich hiermit als falsch widerlegen. Es gibt sehr kreative Möglichkeiten, wie damit umgegangen wird. Ist doch super.
Ja, außer die Leute von Timmy. Da muss man sagen, macht mal was.
Ja.
Also die, wirklich.
Also der hatte seinen letzten Tag.
Direkt nochmal kurz bashing.
Ja. Guckt euch mal Bibi und Tina live an.
Das mache ich auf jeden Fall jetzt noch direkt. Okay, da draußen und euch einen wunderschönen Abend oder Tag oder wann auch immer und wie ihr das hört. Bis bald.
Bis bald.
Tschüss. Tschüss.
Wir hören uns.
Tschüss.
Hey, hör gut zu. Stell die Ohren auf und mach die Augen zu. Hey, hör gut zu. Das, was dir gefällt, in deiner eigenen Welt.